Abend.
Philipp!
Endlich!
Ja, endlich. Wir haben unsere Hörer sehr, sehr lange warten lassen und sie im Unklaren gelassen. Wann wir denn endlich wieder wie Kai aus der Kiste zurück aus der Sommerpause kommen? Und wir stehen ganz schön unter Druck, Arndt, habe ich das Gefühl. Weil es ist ja irgendwie so, wenn man denkt, die sind 2 Monate weg gewesen. Was werden sich die beiden Teufelskerle alles ausgedacht haben? Aber haben wir gar nicht, ne?
Ja, ich glaube, die Leute denken wirklich, wir haben 2 Monate an dieser Folge getüftelt. Das war aber wirklich auch eine gefühlt sehr lange Sommerpause diesmal, oder?
Ja, Schweine, dass man uns so lange vom Äther weggehalten hat. Aber ihr Narren, ihr Zuhörer, dass ihr denkt, dass das eine besonders gute Folge wird, wird sie gar nicht. Aber wir werden natürlich ein bisschen versuchen, lieber Arndt, zu rekapitulieren, was wir in den letzten 2 Monaten gemacht haben. Es war ja so viel los, die schangelige Club-WM, die Frauen-EM, Woltemade, Gedöns und so weiter. Es gibt viel zu besprechen.
Ja, ich glaube auch, die Folge wird so mittel. Und deswegen fängt sie an, wie immer, nämlich mit der diesmal extrem ausgeruhten Gitarre.
Ja!
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Philipp, ich muss ganz ehrlich und aufrichtig sagen, ich bin froh, dass wir unsere Pläne nicht durchgezogen haben und noch in der Sommerpause weitergesendet haben. Ich weiß noch ganz genau, meine naive Vorstellung war, ey, da ist doch Club-WM und Frauen-Euro und die ganzen Transfers, da ist doch jede Woche die Hölle los. Jetzt sag mal eben wirklich, also ohne jetzt wirklich zu negativ zu sein, was sind deine bleibenden Erinnerungen von der Club-WM?
Nada, gar nichts. Beziehungsweise diese geilen leeren Schalensitze in diesen riesigen Footballstadien bei der Club-WM, wo man immer dachte, vorher, was das ganze PR-Geklingel anging, das wird der heißeste Scheiß überhaupt und 30.000, 40.000 Dortmunder, 40.000 Bayern und natürlich aus den ganzen anderen Erdteilen reisen sie alle an. Und dann hast du teilweise gesehen, wie die Urawa Red Diamonds oder wie die heißen und andere dann da vor leeren Rängen spielten. Ich glaube, das minimalste Zuschauerinteresse war 3.000 oder 4.000 Zuschauer in so einem Riesenstadion. Das war alles so schäbig, dass natürlich die ganzen PR-Mitteilungen von Kollegen Infantino und Konsorten noch ein bisschen bescheuerter klangen. Also, das ist ein toter Gaul, der da geritten wird, meiner Meinung nach.
Gab es eigentlich irgendwen, ich meine, ich habe jetzt heute wieder Stimmen gehört, dass wir jetzt die nächste Club-WM in Deutschland stattfinden lassen müssen und dass das wirklich ganz wichtig war. Gibt es irgendwen, hast du irgendwas vernommen, der gesagt hat, das ist auch sportlich von einem großen Wert gewesen, dieses Turnier? Eigentlich nicht, oder?
Nee, gar nicht. Natürlich hast du hinterher große PR-Mitteilungen von der FIFA gehabt. Du hast vorher schon quasi so als Vorschusslorbeeren Aki Watzke gehört, der gesagt hat, ja, ganz am Anfang redet man bei keinem Turnier von Tradition, aber spätestens in 4 oder 8 Jahren, da wird das richtig abgehen. Das ist natürlich alles totaler Käse. Man versteht schon, warum es das gibt. Weißt du, du kannst global ein bisschen abcashen, du kannst in die USA fahren, du kriegst als deutscher Club ordentlich Millionen hinterhergeworfen und wenn es dann bis ins Viertelfinale schafft, ist das auch schon ganz okay. Aber am Ende blieb für mich als prägende Erfahrung, dass Musiala verletzt ist und man denkt, oh, jetzt muss der FC Bayern auf dem Transfermarkt aber nochmal ordentlich zuschlagen. Irgendwie, also ganz ehrlich, gegenüber Musiala hatte man ja no bad feelings, wie wir Franzosen sagen. Also natürlich fand man das sehr, sehr traurig, dass er so verletzt ist, aber irgendwie dachte man auch, irgendwie geschieht es dem Bayern auch recht. Also das war halt meine niederen Gefühle, dass ich dachte, ja gut, jetzt haben sie die ganzen Millionen, die sie sauer verdient haben bei der beschissenen Club-WM, die müssen jetzt wieder reinvestieren, weil sie ihren besten Spieler verloren haben.
Ich bin ja auch mal ganz altmodisch Fan vom sportlichen Wert eines Turniers. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Nationen, da wird die beste Mannschaft der Welt, die beste Nationalmannschaft der Welt gekürt. Und bei dieser Club-WM hat also der Vierte aus England jetzt gewonnen und ist jetzt vermeintlich die beste Clubmannschaft der Welt. Eine Mannschaft, die in England 15 Punkte Rückstand hatte auf den Meister. Was sagt uns das? Also was sollen wir damit jetzt in die fußballerische Zukunft nehmen?
Niemand weltweit wird sagen, Chelsea, das ist aber wirklich die beste Truppe der Welt und eigentlich habe ich es der ganzen FIFA-Kamarilla da gegönnt, dass genau so eine Mannschaft, die das Fußballspielen nicht erfunden hat, die in England keine Chance hatte, die einfach nur davon profitiert hat, dass sie am wenigsten erschöpft war, weil sie, glaube ich, in ihrem ursprünglichen Kader auch 570 Spieler hat, dass die dann gewinnen, das war, glaube ich, finde ich, so die Kirsche auf der Torte dieses total absurden Wettbewerbs und ich prophezeie einfach mal, du kannst in 4 Jahren den gleichen Quatsch wieder machen und es wird wieder so öde, weil es irgendwie als Wurmfortsatz hinten an der Saison dran hängt, weil noch nicht mal jemand weiß, wie diese bescheuerte Trophäe aussieht, der Club-WM. Also, das war alles Total räudig. Und ich habe mich richtig gefreut, dass das so baden gegangen ist. Wie gesagt, für Jamal Musiala tut es einem ja wirklich wahnsinnig leid. Aber ansonsten hat es genau das Turnier gegeben, das die FIFA verdient hat.
Ich finde auch mit dem Ende, dass das Turnier verdient hat, dass Donald Trump eine Siegermedaille klaut vor allen Augen. Und dass man ja auch mutmaßt, dass der echte Siegerpokal bei ihm im Oval Office stehen geblieben ist und die so eine Kopie verteilt haben. Das ist ja auch nicht ganz widerlegt. Und vor allen Dingen, das Tolle ist eben auch, gleichzeitig hat er die Frauen-Euro angefangen, bei deren auch nicht als alles Gold war, was glänzte. Aber du hast trotzdem direkt gleich gesehen, habe ich die Wahl, mir ein Club-WM-Spiel anzugucken oder ein Viertelfinale bei der Frauen-EM, dann hat man das Frauenspiel genommen.
Ja, und man muss auch sagen, dass dieses Turnier nochmal ein Quantensprung war. Also es wurde von der Begeisterung der Leute getragen. Die Stadien waren immer voll. Gut, waren jetzt auch keine Riesenstadien. Und selbst der letzte Grund in Zürich ist ja nun irgendwie keine riesige monumentale Schüssel. Aber man hat eben gesehen, was für einen unglaublichen Schritt der Frauenfußball gemacht hat. Er ist dynamischer geworden. Das Niveau war durchgehend hoch. Es gab nicht so groteske Geschichten oder wenige groteske Spiele, wie zum Beispiel diese Spiele gegen Auckland bei der Club-WM, die ja so wahnsinnig verprügelt wurden, was jetzt auch kein großer Zufall war bei dem Halbprofitum, dass sie da in Neuseeland frönen. Aber da hatte man das Gefühl, dass es auch bei der EM besser funktioniert hat und man hat einfach gemerkt, dieses ganze Land hatte großen Bock darauf. Also ich war zwischendurch mal in Zürich und habe mir dort die Fanmeile dort angeguckt. Das war jetzt auch nicht so, dass die ganze Stadt oder das ganze Land nur noch in diesem Turnier Fluidum war und dass alle gesagt haben, wie geil ist das denn? Aber es war ein großes Turnier und es war meiner Meinung nach auch mit den extrem dreckig spielenden Engländerinnen irgendwie auch ein guter Sieger. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Hast du gedacht, ah, die armen Spanier, Spanierinnen, die hätten es doch viel mehr verdient gehabt. Irgendwie fand ich super. Die Engländerinnen, das waren so richtige, hattest du das Gefühl, die waren vorher alle noch im Pub und haben sich noch gegenseitig Schimpfwörter zugerufen. Irgendwie, mir hat das gefallen.
Ja, ich fand das auch gut. Also Spanien wäre auch ein würdiger Europameister gewesen. Es sind so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen bei den Hatern und Haterinnen. Nee, da muss man, glaube ich, nicht gendern. Ne? Bei den Hatern des Frauenfußballs. Da ist es ja immer so, dass man früher immer gesagt hat, Torhüterinnen, alle scheiße und außerdem können die nicht richtig schießen und so. Das war alles nicht mehr. Du hast wunderschöne Distanzschusstore gesehen. Du hast sensationelle Torhüterleistungen gesehen. Gerade auch bei der deutschen Mannschaft. Das Einzige, was etwas durchwachsen rüberkam, waren die Elfmeterschießen. Aber das war wirklich der einzige Schwachpunkt. Du hast wirklich richtig schnellen, guten Fußball gesehen. Und du hast, ich habe wirklich dann eben ganz oft auch mal so aus Reflex noch so ein Club-WM-Spiel angeschaut oder wollte und habe nach 20 Minuten gemerkt, hab's dann noch so laufen lassen und nebenbei aufgeräumt und so. Aber bei den Frauenspielen habe ich teilweise abends echt das Schälchen Chips hingestellt und habe ich vom Fernseher gesetzt. Und das hatte ich zum ersten Mal so, dass ich bei der Frauen-Euro richtig auf die Spiele gefreut habe.
Habe ich mich auch, aber ich verstehe es auch ehrlich gesagt, diese Schwäche bei dem Elferschießen nicht so richtig. Also es wird ja sonst immer geklagt, die Tore sind zu groß für die Torhüterinnen und man würde ja eigentlich so denken, also die Dynamik nochmal aufs Tor zu holzen, die sollte ja jeder haben. Also das habe ich am allerwenigsten verstanden. Mangelt ja nicht an Technik, es mangelt ja nicht an Dynamik. Wir haben gleichzeitig, wie gesagt, die Problematik mit den großen Toren. Also da war ich wirklich überrascht, auch im Elfmeterschießen bei den Frauen, dass das so viele Fehlschüsse gab, so viele Momente gab, in denen man dachte, warum ist das eigentlich so? Das fand ich auch ein bisschen schade, aber wie gesagt, ansonsten gab es in Zürich, ist mir aufgefallen, an ganz, ganz vielen Kneipen, an ganz, ganz vielen Gaststätten, einfach nur der Hinweis, hier Euro 2025. Kein Frauengedöns mehr oder Frauen-EM, einfach nur Euro 25. Und das ist ja genau der richtige Schritt, dass man da nicht immer nochmal sagen muss, Leute, das ist aber Frauenfußball, sondern das hat einfach richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Und es war eine schöne Sommerpausenüberbrückung. Also ich war fast ein bisschen überrascht, als ich schon wieder mitbekam, ey, die sind schon alle wieder im Trainingslager, ne? Und alle klagen sie über schlechtes Wetter und es gibt wieder einen Weichsee-Cup oder irgendwelche anderen nutzlosen Turniere und es gibt wieder diese üblichen Geschichten. Hier wird der Mannschaftsgeist gestärkt, hier gibt es wieder Rafting, wo dann 30 lustlose Spieler sich irgendeinem Wildbach runterstürzen müssen. Also ich hätte durchaus sogar noch 2 Wochen länger gebraucht, in dem einfach gar nichts ist. Überhaupt gar nichts.
Aber Gott sei Dank haben die Bayern wirklich noch 2 Millionen gezahlt, damit Jonathan Tah bei der Club-WM mitspielen darf. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Da sind wir bei den Transfers. Wir dachten, die Transfers sind ein ganz anderes großes Thema dieses Sommers. Sind es natürlich eigentlich immer. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was passiert ist. Es gibt ein paar Mannschaften, die das Geld frühzeitig ausgeben konnten, wie Bayer Leverkusen. Die hatten halt sehr viel und die Bayern können immer ein bisschen was ausgeben. Aber da ist es auch nicht mehr so dicke. Das ist völlig ungewohnt, ne? Dass die Bayern jetzt so knausern müssen in manchen Transfers.
Ja, sie müssen knausern und sie haben den Nimbus verloren, dass wenn der FC Bayern ruft, sofort alle ihr kleines Rucksäckchen packen und sich auf zur Säbener Straße machen. Also diese erste Adresse zu sein, zu sagen, hey, der FC Bayern, das ist quasi der Höhepunkt meiner Karriere, mehr kann nicht kommen. Ey, selbst so ein Typ wie Wultimate, ne? Ja. Der, von dem man denken würde, irgendwie, der muss ja richtig froh sein, der will ja auch, aber dass sich der VfB Stuttgart so querstellt, der nur sagt, wir reden noch nicht mal mit euch, wie demütigend ist das, ne?
55 Millionen, dafür sollen wir den Hörer abnehmen.
Ja, ihr Narren. Also das ist natürlich irgendwie maximal demütigend. Andererseits, aber ich muss sagen, das ist auch ein desaströses Bild. Das hat man ja noch nie gehabt, dass man überhaupt nicht weiß, wer da eigentlich das Sagen hat. Meldet sich der alte Pate vom Tegernsee nochmal? Hat Christoph Freund, der ja nun zwischendurch auch nochmal gemunkelt bekam, dass er doch Bock hat, irgendwie zu Red Bull zurückzugehen? Oder Max Eberl, über den alle zwei Wochen in der Bildzeitung steht, dass er jetzt demnächst abgelöst wird? Oder ist das der Dresen? Oder ist das Herbert Heiner, der alte lustlose Präsident? Man weiß es immer alles nicht so genau. Und da würde ich eventuell auch mal als Spieler zumindest so ein bisschen ins Grübeln kommen, ob das jetzt die allererste Adresse ist. Ich fand das ja schon bei Florian Wirtz total demütig. Ey, dann sitzen die da noch und hauen ihnen eine PowerPoint-Präsentation um die Ohren und ist das komplette, der erste Sturm da auf dem Eis und erzählt Florian Wirtz, wie geil das ist, nach München zu gehen. Da geht er einfach nach Liverpool kommentarlos, hat sich vorher schon entschieden. Wie demütigend ist das alles?
Ja, vor allem, es war doch so, dass der gesagt hat, dass die Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen nicht so überzeugt haben. Also, und, ja, und das war ja. Das nicht auch so, dass entweder Kompany oder Hoeneß ist einer von beiden. Nee, Kompany hat, glaube ich, gesagt, ich habe kein so gutes Gefühl, nachdem sie sich mit ihm getroffen hatten.
Ja, also, er hatte schon kein gutes Gefühl. Und ich frage mich, ob die das dann so gemacht haben. Der größte Fehler bei PowerPoint-Präsentationen ist doch, wenn unten steht Folie 7 von 48 oder ja, so. Ne? Ja, ja. Wahrscheinlich haben sie das noch so gemacht. Oder zwischendurch funktionierte ein Film nicht oder so. Oder, oh, ich muss erstmal einen Adapter suchen oder so. Das kann man sich auch vorstellen, dass sowas passiert ist.
Mir ist echt aufgefallen, dass die Bayern bei ihren Transfers keine so hohe Trefferquote mehr haben in den letzten Jahren. Also sie verpflichten ja jedes Jahr große internationale Namen und die Namen, die sie in den letzten 4-5 Jahren verpflichtet haben, die sind fast alle wieder weg. Also sie haben Dyer verpflichtet, der ist wieder weg. Sie haben De Ligt verpflichtet, der ist schon länger wieder weg. Sie haben jetzt gerade Palinha wieder abgegeben, der über Jahre gefühlt ein Target war für die Bayern. Den verleihen sie jetzt nach Tottenham. Jetzt haben sie Diaz geholt für 70 Millionen, wo man dann auch nicht weiß, nimmt er jetzt den Weg auch der vielen Spieler, die dann in 2 Jahren wieder weg sind oder nicht. Also so eine richtig festes Gerüst kriegen die Bayern im Moment irgendwie nicht zustande. Olise ist so der große Leuchtturm gewesen bei den Transfers. Der beste Transfer der letzten Jahre gefühlt. Aber so viele an seiner Seite gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht so viele. Und ich finde insbesondere die Personalie Palinha irgendwie, wenn du überlegst, dass als der kam, Spalier der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt, an der Säbener Straße brechen irgendwie spontan die Leute in Tränen aus, Kinder werden gezeugt, Palinha ist da. Und jetzt wird er einfach abgeschoben nach Tottenham. Natürlich nur ausgeliehen, aber trotz allem. Also so, das sind dann so Transfers, die galten irgendwie so als Kronjuwel im Diadem des FC Bayern. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, der ist es doch nicht. Und dann kommt der Nächste und der ist es dann doch nicht. Und dann kommt wieder einer. Der funktioniert auch nicht so richtig. Wie gesagt, De Ligt, ne? Was haben die Leute sich gefreut, als der kam? Zack, weg. Gravenberch und so weiter und so fort. Andere, wo du denkst, wie geil ist das? Achso, da wollen wir reden. Leroy Sané. Hast du Leroy Sané bei Galatasaray gesehen? Ey, der blüht total auf. Ey, es gab eine Szene, die habe ich nur beim Kurznachrichtendienst X gesehen, wie wir jungen Leute sagen. Und da siehst du Leroy Sané, wie er durchs Stadion läuft und wie er eine riesige Galatasaray-Fahne schwenkt, wo du denkst, was ist denn mit dem los, ne? Sonst mega lustlos durch die Säbener Straße und durch die Allianz Arena gestiefelt und jetzt wirft er mentalen Turbo an. Ich find's super. Er
hat bestimmt auch schon sein Turbo auf dem, sein Tattoo auf dem Rücken, ne?
Ja, ja. Und der FC Bayern ist ihm schon entfolgt und er ist auch dem FC Bayern entfolgt bei Instagram.
Wie die Elfjährige. Wie die Elfjährige.
Ja. Nee, den blockiere ich bei Snapchat. Ah, den mache ich jetzt.
So, oder? Aber in Wirklichkeit habe ich Schluss gemacht. So.
Ja, er hat geklammert. Aber das ist doch schön, dass er jetzt so spielt auch gut und hat irgendwie so einen Herzensverein gefunden. Alle haben ja vorher gespottet und haben gesagt, oh, Leroy Sané, es geht ja in so eine 6-klassige türkische Liga. Aber das scheint ja offenbar, na gut, das wird nicht gleich seine Wahlheimat gewesen sein, aber er gibt sich jedenfalls komplett anders als beim FC Bayern.
Die haben Osimhen ja auch geholt. Für auch unfassbar viel Geld. Und die wollen, also ich in der Türkei sind die ja wirklich, also Fenerbahce bemüht sich jedes Jahr, aber die Galatasaray ist jetzt gefühlt relativ außer Konkurrenz dieses Jahr wieder. Bin ich mal gespannt, was die wollen, also oder wo die hinwollen oder ob die jetzt wirklich mal in der Champions League mal eine Runde überstehen wollen oder so. Wird spannend.
Ja, wird spannend auf jeden Fall. Und ich wollte einmal noch kurz, weil wir den so ein bisschen nonchalant beiseite gelassen haben, Wultimate, ne?
Ja.
Ich finde, ich kann schon verstehen, warum die Bayern den wollen. Ich meine, der sieht aus wie so ein Pornodarsteller aus den 80ern, ne? Die Sauerei auf der Bounty oder Reinstecke Fuchs, wie wir es in der letzten Folge genannt haben.
Oh, das war ja Dödel-Content. Da haben wir jetzt neuerdings was vorbereitet.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Philipp, du warst sicher, dass wir eigentlich in jeder Folge Dödel-Content haben. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht kann man das dann alle paar Wochen, wenn wir mal Dödel-Content haben. Und du sagtest, nein, haben wir doch jede Woche.
Ja, aber zwanghaft sexuelle Anspielungen, das ist ja, möchte ich mal sagen, fast mein Signature-Move. Ne? Ja. Ich habe für die neue Ausgabe von Elf Freunde das Sonderheft auch natürlich wieder dieses fiktive Fernsehprogramm gemacht. Und da gibt es ja auch immer Walchsee-TV und dazu muss man ja dann immer so lustige Pornotitel haben. Jetzt habe ich hier Clitoris Rex, Dino mit Appetit, das ist natürlich der HSV. Dann habe ich Euterei auf der Bounty, finde ich auch sehr schön. Alte Schachteln frisch gebügelt, das geht's um FC Bayern. Heiße Länder-Dauerständer, finde ich auch schön. Und dickes Rohr am Millerntor, finde ich auch schön, mit Oke Göttlich.
Ja.
Naja, nun gut, muss man dabei gewesen sein.
Wir können aber das Ding aber trotzdem nur einmal spielen. Ja, Woltemade. Pass mal auf, meine Gedanken, ich assoziiere mal frei.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Er wollte unbedingt zum VfB Stuttgart, Jugendlieblingsverein schon und so weiter. Und in Stuttgart sind sie jetzt alle sauer, dass er nach einem Jahr sagt, jetzt gehe ich, aber dann möchte ich doch unheimlich gerne zu Bayern. Ich finde, jetzt gibt's einen Unterschied zwischen, also er hat 2 Möglichkeiten. Er hat die Möglichkeit jetzt trotzdem, wenn er nicht wechseln darf, ich glaube immer noch, er wird wechseln, aber auch wenn er nicht wechseln darf, eine gute Saison zu spielen mit der geballten Faust in der Hosentasche. Oder aber er hat die Chance, jetzt sich hängen zu lassen. Aber das traue ich ihm charakterlich auch nicht zu. So einer ist er nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich da jetzt den Stinkstiefel rausnimmt. Dann wäre ich auch sauer als VfB Stuttgart. Aber ansonsten muss man sagen, in dem jungen Alter, der hat wirklich die Saison seines Lebens gespielt. Und ich vermute auch, es wird nicht die letzte richtig gute Saison gewesen sein, die er gespielt hat. Und wenn man dann ein Angebot von den Bayern bekommt und man weiß nicht, ob das in 1 oder 2 Jahren nochmal kommt, kann ich schon verstehen, dass man nach diesem einen Jahr VfB Stuttgart, was ja auch unglücklich begann, wo sie ihn nicht für die Champions League gemeldet hatten und so weiter, also er hat sich da richtig durchgebissen, dass man dann sagt, ach, Bayern würde ich auch gerne schon versuchen.
Und ich kann es auch deswegen verstehen, weil man ein kleines bisschen das Gefühl hat, ohne den Stuttgartern da Unrecht zu tun zu wollen, dass die Geschichte so ein bisschen zu Ende ist. Also ohne denen jetzt wirklich übel zu wollen und zu sagen, das war alles nix und so weiter. Und Sebastian Hoeneß am Ende seines Lateins, jetzt sind sie nur noch in der Europa League nach Champions League letztes Jahr. Sie sind haben auch nicht so eine überzeugende Runde gespielt. Da geht jetzt der eine oder andere auch irgendwo hin. Als ich gehört habe, dass Enzo Millau nach Saudi-Arabien geht, einfach zugeschüttet wird mit Kohle, finde ich zumindest beeindruckend, dass der einfach gesagt hat, ich scheiß mal auf alles, was noch sportliche Ziele sind. Ich cash jetzt einfach mal ordentlich ab. Insofern könnte man jetzt auch die Perspektiven des VfB Stuttgart ein kleines bisschen gedämpft und melancholischer sehen. Insofern kann ich auch gut verstehen, dass der jetzt sagt, jetzt mache ich mal den nächsten Schritt und der FC Bayern will mich doch auch so sehr. Andererseits finde ich auch ganz gut, dass der jetzt keine Schlammschlacht macht. Kannst du dich noch an Guirassy erinnern oder kannst du dich auch an Kolo Muani erinnern, der sich am liebsten selber in den Sonderzug nach Paris gesetzt hätte, als er da bei Frankfurt zuerst nicht weg durfte, als dann noch ein bisschen gepokert wurde. Also ich kann gut verstehen, dass Woltemade weg will, aber ich finde auch ganz gut, wie er sich verhält. Also er hält ja die Klappe dazu.
Ja. Was mich diesen Sommer wirklich irre macht, ist das ganze Gedöns um die Ablösesummen. Also wie gesagt, dem Vernehmen nach haben die Bayern ja 50 geboten für Woltemade plus Boni. Ich finde Boni auch so ein Scheißwort übrigens. Das ist jetzt so in allen Fanforen. Oh, jetzt könnte man aber, wenn man jetzt noch Boni dazu kommt, dann wird es schon wieder richtig teuer. Also 55 Millionen dem Vernehmen nach, wenn die Summe stimmt und Stuttgart soll, wenn die Summe stimmt, obwohl ich immer nicht weiß, woher man das wissen soll, bei 65 Millionen anfangen zu verhandeln, so ungefähr. Das sind so die Dimensionen, von denen wir reden. Und ich finde, wenn wir uns die Transfers angucken, mich machen diese Ablösesummen wirklich krank. Weil früher war das so, wenn ein Spieler für 50 Millionen geholt hast, das war ein Weltstar. Da wusstest du ganz genau, das ist ein Megastar, der bringt die ganze Mannschaft auf ein anderes Level. Jetzt hast du überall so Ablösesummen von 30, 40, 50 Millionen, die sagen aber nichts mehr aus. Also wenn ich einen Spieler aus der Regionalliga hole und der ist in einem Jahr 5 Millionen wert, das sagt was aus, dann habe ich aus dem einen guten Bundesligaspieler gemacht. Aber wenn Bayer Leverkusen 2 Spieler für 35 Millionen kauft, das ist ja mittlerweile nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Das ist keine Superstar- Ablöse mehr, aber es ist eben auch kein Schnäppchen mehr. Und es sind jetzt kosten mittlerweile alle möglichen Spieler kosten jetzt 30, 40, 50 Millionen. Verstehe ich nicht. Also finde ich unangenehm.
Ich glaube auch, dass das so ist. Also bei 20 Millionen juckt es dir niemand mehr, ne? Früher haben da Funktionäre einen Dauerständer gekriegt und inzwischen hast du das Gefühl, oh, 20 Millionen für so einen Mittelklasse-Spieler. Also früher hast du dafür einen Phaeton gekriegt, jetzt kriegst du irgendwie noch einen guten, ausgebauten Golf dafür. Das funktioniert alles irgendwie so nicht. Und das ist natürlich auch eine Verrohung der Sitten. Also dieser Viehmarkt, die der Profifußball inzwischen geworden ist, und dass du das Gefühl hast, Fans feiern inzwischen einen guten Transfer von irgendeinem Manager fast ein bisschen mehr, als wenn er am Ende des Jahres einen UEFA-Pokal holt. Also das funktioniert nicht. Also mir macht das echt alles kaputt und ich habe auch teilweise gar keinen Bock mehr, dass ich denke, oh, da hast du ein Schnäppchen gemacht. Dann liest du immer im Internet, oh, der hat gut gekocht. Dann lass mal unseren Manager mal wieder kochen. Und diese Sprache ist auch schon so total verroht. Und das war schon zu Susi Zorg-Zeiten, hast du auch das Gefühl, wenn der einen guten Spieler verkauft hat für teuer Geld, dann wird er auch schon um Borsigplatz gefahren. Also ich finde das wirklich, wirklich, wirklich ätzend. Und ich bin deswegen auch froh über jede Mannschaft, die sich diesem Wahnsinn so ein bisschen entzieht. Also um mal ganz kurz zur zweiten Liga zu kommen. Die hat ja schon angefangen mit diesem ersten Spieltag. Dass die SV Elversberg, die Sportfreunde, was ist das? Sportvereinigung, was ist das? FC Elversberg, SV Elversberg, ich weiß es gar nicht genau. Ne? Also da habe ich ja wirklich gedacht, die schmieren jetzt komplett ab. Ne? Horst Steffen und Steffen Horst ist weg. Und jetzt ist auf jeden Fall Schicht. Jetzt ist Schicht im Schacht. Und jetzt werden da wieder Missionare gefressen. Und die ziehen sich wieder zurück in den Wald. Pustekuchen. Die gewinnen schon wieder. Ich finde sowas wirklich großartig. Und von denen hast du noch überhaupt nichts Transfermäßiges gehört.
Ja, es gibt auch so seltsame Blüten. Also ich meine, die haben ja ihren überragenden Spieler Aslani verloren. Der ist zurück nach Hoffenheim gegangen. Der hätte zur halben Bundesliga gehen können. Hat dann freudestrahlend bei Hoffenheim verlängert. Auch komisch. Wenn du zweite Liga erwähnst, ist das eigentlich immer noch die beste zweite Liga der Welt? Oder ist jetzt, wo Köln und der HSV raus sind, da die Luft ein bisschen raus?
Als ostwestfälischer Lokalpatriot müsste ich natürlich sagen, natürlich ist das jetzt die beste zweite Liga aller Zeiten, weil Arminia Bielefeld ist wieder dabei und hat das erste Spiel auch noch gewonnen, liebe Freunde. Aber ich finde, ohne die ganz großen Schwergewichte, ohne HSV und Köln, ist das nicht mehr so. Also da hast du dann zu viel Hannover, zu viel Braunschweig, zu viel Elversberg, zu viel Bielefeld, zu viel Bochum. Also ich finde, du brauchst so zwei, drei Mannschaften, von denen du sagen würdest, die gehören auf jeden Fall in die erste Liga. Insofern nicht mehr beste zweite Liga. Aber es war ein super Auftakt. Arminia Bielefeld, ich kann es noch mal für die, die es nicht gesehen haben, rekapitulieren. 5-1 gegen Düsseldorf und es gab ja Riesenaufregung über den mega schwachen Schiedsrichter.
Der natürlich und du warst schuld.
Pass auf, ich gucke hinterher nichtsahnend ins sogenannte Internet und da beschimpfen mich Leute. Du Penner, darüber sollst du dich freuen, schäm dich. Und dann denke ich immer, ich habe euch keine gelbe-rote Karte verpasst. Ich habe nicht diesen mega lächerlichen Handelfmeter gefilmt, liebe Freunde.
Wer sich später eingeschaltet hat, also Fortuna Düsseldorf führte mit 1-0 in Bielefeld, hat auch ganz gut gespielt am Anfang
eigentlich. Ja, oder? Sehr, sehr gut. Und Daniel Thun war durchaus zufrieden und lächelte sogar mal. Das macht er auch nicht so häufig.
Ja, und dann gab es aber kurz vor der Pause eine gelb-rote Karte für zwei gelbe Karten innerhalb kürzester Zeit für Oberdorf. Und da stand es noch 0-1, also 1-0 für Düsseldorf. Und dann hat die Arminia das ausgenutzt, noch vor der Pause einen Ausgleich gemacht und dann die Düsseldorfer weggefegt. Und diese gelb-rote Karte war sehr umstritten.
Lächerlich. Und das sage ich als Bielefelder Arndt. Diese gelbe Karte. Grodowski, ich meine, kannst du ja irgendwie am Burgtheater in Wien bewerben, ne? Der Kollege aus Düsseldorf zupft ihn so ganz leise, ganz dezent, klopft da mal so an und sagt, lauf doch nicht so schnell, mein Junge. Und dann lässt er sich fallen, als ob der Vietcong ihm irgendwie ein Sieb in den Hintern geschossen hätte. Also habe ich auch gedacht, was ist das denn? Ja. Also, und natürlich, der Schiedsrichter, Name schon wieder vergessen. Ich möchte ja auch da keine persönliche Hetze gegen Wieser. Ich weiß nicht genau. Na, auf jeden Fall wurde er hinterher noch gerechtfertigt für den Quatsch. Der DFB natürlich sofort wieder eine Pressemitteilung. Alles okay, alles opti, super Typ, nichts zu beanstanden. Na, so, ja.
Naja, aber das ist ja auch wieder eins meiner Lieblingsthemen. Jetzt fangen wir schon in der ersten Runde schon wieder mit VAR an. Ja. Es ist logischerweise ja immer noch so, dass bei gelb-roten Karten der VAR nicht eingreifen darf. Du siehst bei dieser gelb-roten Karte, die das Spiel wirklich maßgeblich vorentschieden hat oder mitentschieden hat, siehst du, die hätte man mit menschlichem Ermessen nicht geben sollen. Die hat das Spiel kaputt gemacht, die war nicht der Rede wert, das Vergehen, das war eigentlich keine gelbe Karte. Und dann sagt man dann immer, ja, aber das darf der VAR nicht prüfen. Er könnte es aber prüfen. Und dann heißt es immer als Erklärung, das werde ich übrigens nie verstehen, ja, dann müsste er ja die erste gelbe Karte auch immer noch nachträglich prüfen. Das ist doch Quatsch. Er hat in diesem konkreten Fall die Möglichkeit, eine grobe Fehlentscheidung zu revidieren. Das, was man immer so unter mehr Gerechtigkeit durchwinkt, wäre möglich gewesen, darf er aber nicht. Ja, und das soll wohl so bleiben. Keine Ahnung. Ich verstehe diese kleinen Feinheiten immer nicht.
Ich verstehe sie auch nicht. Ich verstehe es genauso wenig. Da haben wir durchaus einen Dissens. Das werden wir nachher noch mit Frimpong und Tim Renke auch nochmal durchdiskutieren. Diese elendlangen Nachspielzeiten. 10 Minuten gab es von Bielefeld gegen Düsseldorf. Ich verstehe es nicht. 10 Minuten lässt man einfach nicht nachspielen. Ich finde, so eine klassische 5 Minuten Nachspielzeit ist okay, aber 10 Minuten, das ist fast eine dritte Halbzeit. Das funktioniert für mich nicht.
Ja.
Ich finde 10 Minuten irgendwann,
was ist denn noch?
Irgendwann 14, 17, 18, 22 Minuten, was soll das denn? Frechheit!
Ja, du hast mir vorhin, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, das soll jetzt auch so sein, dass diese langen Nachspielzeiten sich durch die Liga ziehen oder durch die Ligen. Das soll jetzt immer so sein.
Ja, und es soll pauschal für jede Auswechslung und jedes Tor und wenn einem noch ein Furz quer sitzt oder die Oma einen Zahn kriegt, immer noch mal 30 Sekunden pauschal drauf. Das bedeutet ja zum Beispiel, wenn es 8:0 steht, hast du allein schon 4 Minuten nur durch die Tore. Nachspielzeit.
Wenn Oma einen Zahn kriegt, wirklich auch?
Ich weiß es nicht. Das hat Ede Geier mal gesagt, 1993. Ich wollte an den großen alten Mann des Ostfußballs nochmal erinnern. Naja, also auf jeden Fall schon genügend Sachen, wo man echt schon auf der Zinne sein kann. Nach dem ersten Spieltag, wie soll das werden?
Ja, aber das Lustige ist ja, dass diese Ansage für Auswechslungen und Tore und so weiter soll es Nachspielzeit geben. Die gab es ja schon immer. Und dann hast du ja ganz oft diese Spiele gehabt, wo du in der zweiten Halbzeit hast du irgendwie 8 Auswechslungen und es sind 6 Tore gefallen. Nachspielzeit 1 Minute. Und du dich dann fragst, ey, 1 Minute bei all dem, was passiert ist, warum? Und jetzt hast du es wahrscheinlich so, dass es konsequenter umgesetzt werden soll. Sehr gespannt bin ich auch über die Torwartregel mit den 6 Sekunden. 8 soll es sein, oder? 8.
8, oder? Genau.
Ja, 3 werden, ab 3 wird abgezählt, die letzten 5 Finger, bis 8 Sekunden. Und dann soll es Eckball für den Gegner geben, wenn der Torwart den Ball da noch hat. Ist ein super Gedanke. Allein mir fehlt der Glaube, dass wir das durchziehen. Das wird so ähnlich sein wie bei der Kapitänsregel. Letzte Saison 3 Wochen und dann ist es wieder vorbei. Bin mal gespannt.
Das erinnert mich so ein bisschen wie so redaktionelle Anweisungen in der Elf-Freunde-Redaktion, ne? 1 Woche wird's durchgehalten und danach macht jeder wieder, was er will, ne? Das ist so.
Oder bei uns halt.
Oder bei uns, wo wir sagen, ja, ich rufe mal Lothar Schätzlein an. Ja, mache ich doch gerne. Oder wir fahren irgendwo. Das
böse Wort.
Wir können mal ganz kurz erzählen und ein bisschen in den Maschinenraum gucken lassen. Wir haben uns mal vorher natürlich zusammengesetzt und wir haben jede Menge gute Vorsätze für die neue Staffel. Wir wollen Lothar Schätzlein anrufen. Wir wollen auch endlich mal so Sachen nachhaltig bewirtschaften. Also zum Beispiel unsere Kicker-Manager-Liga, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber wir wollen doch zum Beispiel endlich mal sagen, wo wir hinfahren und noch 1000 andere Sachen mehr. Das gilt wahrscheinlich eine Woche, die guten Vorsätze, und dann ist wieder Schicht im Schacht, ne?
Aber das Gute ist, wir wollen es jetzt auch wirklich machen.
Ja.
Das ist der Unterschied zur letzten Saison. Pass auf, wir sind ja immer noch in der Sommerpause und bei den Transfers und so weiter. Und das ist mein tiefes Bedürfnis, das neue Kicker-Sonderheft mal durchzugehen mit dir, was ja immer ein Standard-Nachschlagewerk ist. Man freut sich da irgendwie immer vorher drauf. Und uns beiden geht es so, das haben wir in den letzten Jahren auch schon gesagt, man freut sich darauf und dann legt man es irgendwie nach 3 Minuten zur Seite und sagt, okay, ich gucke vielleicht mal irgendwann in Ruhe rein.
Ja.
Und was mir am negativsten auffällt, ist der kulturelle Verfall von Mannschaftsfotos in der Bundesliga. Früher waren da ja, sind immer alle Mannschaftsfotos drin. Und früher als Kind habe ich die sogar mal alle ausgeschnitten an meine Pinnwand gehängt. Alle 18. Zack, 3 Reihen, 6 Mannschaften. Mittlerweile gibt es keinen Sinn mehr, weil die Mannschaftsfotos zum größten Teil wirklich abenteuerlich sind. Ich gehe die mal durch. Bei Bayern gibt es kein Foto des Kaders, weil die wegen der Club-WM keine Zeit dafür hatten.
Ja.
Da gibt es nur also 11 Spieler auf einem Foto von irgendeinem Club-WM-Spiel. Bayer Leverkusen hat eins auch unsäglich, dieser zusammengebauten Spieler, wo sie alle Spieler einzeln fotografiert haben und dann so zusammengesetzt haben, als wäre es ein Mannschaftsfoto. Das haben verschiedene Vereine auch nachgemacht, ebenso Eintracht Frankfurt, da sieht es noch schlechter aus, auch ganz, ganz übel zusammengeschoben. Einfach Borussia Dortmund, siehe Bayern München, keine Zeit gehabt für ein Kaderfoto. So, und dann sehen wir das erste propere Mannschaftsfoto SC Freiburg. Richtig schönes Bild aus dem Trainingslager, glaube ich. Gutes Mannschaftsfoto. Geht aber schon gleich wieder. Ah nee, Mainz hat auch ein gutes. Leipzig, nur Einzelfotos, kein Mannschaftsfoto. Überhaupt nicht mal probiert, eins zu faken, typisch. Sondern nur Einzelfotos von Spielern.
Typisch.
Werder Bremen, zwar ein gutes Mannschaftsfoto, aber vorne eine Sponsorenwand, die halb so groß ist wie das Mannschaftsfoto. Das heißt, du hast eine halbe Seite Sponsorenwand, eine halbe Seite Mannschaftsfoto. Ist auch nicht optimal. Stuttgart vor irgendeiner komischen Halle fotografiert, aber okay. Borussia Mönchengladbach, das ist wie ein altes, gutes Mannschaftsfoto. So soll das aussehen. Wolfsburg eigentlich auch. Aber dann geht's schon wieder problematisch weiter. Dann Union Berlin, ich zeig dir das mal. Union Berlin. Zusammengebaut vor einem neutral roten Hintergrund, auf dem sie aber noch 9 Sponsoren eingeklinkt haben.
Ja.
Ja.
So.
Und so geht es weiter. Und das Interessante ist, das betrifft auch nur die erste Liga. Die zweite Liga hat super Mannschaftsfotos.
Da siehst du mal. Also ich finde das auch total kulturlos und unerträglich. Also es ist ja so, dass man ohnehin, man will nicht sagen, die Mannschaftsfotos von 1970 sehen ja anders aus als die Mannschaftsfotos von 1990 und die anderen als von 2010. Also dann gab es das Verschwinden der Schnäuzer, dann gab es das Aufkommen der Taxofit-Koffer oder von irgendwelchen Vitaminpillen, Ragazell Energy und so weiter, was es da alles gab. Dann gab es mal
Reaktiv macht aktiv.
Reaktiv macht aktiv, das war beim FC Schalke, glaube ich.
Schalke.
Genau. Ja, da hast du ja einmal Thorsten Legert gehabt, der sich die Buchse quasi bis unter die Achseln gezogen hat, wo Rudi Assauer, glaube ich, wahnsinnig vor Zorn geworden ist. Du hast so, wie gesagt, das Aufkommen der ganzen Masseure. Früher war es ja wirklich so, dass ausschließlich die Spieler und der engste Trainerkreis auf dem Mannschaftsfoto zu sehen waren. Inzwischen hast du das Gefühl, dass sich jeder Postbote, der einmal irgendwie in der Woche auf der Geschäftsstelle vorbeikommt, da auch noch aufs Mannschaftsbild muss. Und außerdem diese riesigen Sponsorenwände, wo du das Gefühl hast, jeder bescheuerte Kleinsponsor muss dann noch drauf. Das ist natürlich irgendwie eine Verrohung. Es muss doch so sein, dass du dir deine Mannschaft als ordentliches Foto über die Bettpfosten hängen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, irgendwie, das ist jetzt alles eingeklinkt oder fotogeshoppt. Also das ist echt kulturlos und macht auch ehrlich gesagt die Lektüre des Kicker-Sonderhefts, das wäre vor allen Dingen wegen des sehr, sehr einfallsreichen Covers, das sich ja wirklich extrem unterscheidet in jedem Jahr, das macht die Lektüre des Kicker-Sonderhefts ein bisschen freudlos.
Ich muss übrigens noch ein Nerd-Thema auch jetzt tadelnd anbringen. Die Website des Kicker ist auch deutlich verschlechtert. Und zwar haben die ihr Archiv einer anderen Firma offenbar übergeben, die das technisch lösen sollte. Früher war das Kicker-Archiv ein Füllhorn des Glücks. Du konntest da alles suchen. Du konntest wunderbare Artikel finden nach Suchwort und so. Mittlerweile ist es eine Katastrophe, weil du findest nichts mehr. Du kannst Überschriften eingeben, dann werden 95 Ergebnisse rausgegeben in nicht chronologischer Reihenfolge, sondern völlig durcheinander. Also eine Zeitung von 1928, dann eine von 1974, dann wieder eine aktuelle. Und dann werden aber auch Worte, die so ähnlich klingen, auch mit ausgegeben. Das heißt, du kannst gar nichts mehr suchen. Dieses Archiv ist komplett sinnlos geworden. Und für mich einer der Hauptgründe, eigentlich das Kicker-E-Magazin abonniert zu haben. Also sehr schade. Ich hoffe, da gehen die nochmal rüber und verbessern das. Es ist wirklich keine Freude mehr, da reinzugucken jetzt aktuell.
Wir können uns ja ohnehin mal ganz kurz outen, lieber Arndt. Wir können uns ja doch mal kurz outen. Wir sind beide ja ganz, ganz große Kicker-Freunde eigentlich. Aus romantischen Gründen. Ja. Ich habe mir immer früher...
Du bist ja auch der Fips vom Kicker.
Ich bin der Fips vom Kicker, aber selbst wenn ich nicht der Fips vom Kicker wäre, konjunktiv irreales, dann wäre ich ein großer Anhänger des Kicker. Ich habe das früher immer gekauft, montags, donnerstags. Habe sogar so ein E-Magazin-Abo und so weiter und so fort. Aber ich muss auch sagen, ich finde, langsam fehlt so ein bisschen der Schwung in die Moderne. Ich fände es echt mal ein bisschen schöner, wenn es noch irgendwie, hey, mal ein paar knackige Titelbilder. Ich fände es auch wirklich schön, wenn das Archiv so funktionieren könnte. Aber man muss sagen, da kommen wir mal ganz kurz zu, was super ist, das Managerspiel. Das Managerspiel. Wir wollen nicht so viel Monster über den Kicker.
Der König der Überleitung war wieder da.
Pass auf, ich wollte mich eben schon wieder in einem meiner berüchtigten Autobahn des Hasses links blinkenden Wutrede verfangen. Aber Pustekuchen. Der Kicker ist super, weil er unser Managerspiel beherbergt. Und das werden wir gleich noch mit Frimpong Tim Renke besprechen. Aber das wollen wir wieder machen. Aber das ist auch sowas, lieber Arndt. Da haben wir einfach zu wenig Augenmerk drauf gehabt.
Ja, ich habe schon versucht, hast du deine Mannschaft schon aufgestellt?
Nein.
Ich habe schon versucht, meine Mannschaft aufzustellen. Ich bin dermaßen unzufrieden mit dieser Mannschaft, weil das Problem ist ja für diejenigen, die jetzt nicht mitspielen, du hast ein relativ überschaubares Budget und musst dir dann einen Kader zusammenbauen aus 15 Spielern insgesamt. Und du hast die Möglichkeit, du kannst dir natürlich theoretisch Harry Kane holen, dann weißt du ganz genau, du hast einen, der viele Tore schießt, dann ist aber die Hälfte von deinem Geld schon weg. Du kannst aber auch ein paar Spieler holen, die nicht viel Geld kosten, in der Hoffnung, dass sie den Durchbruch schaffen. Wenn die den Durchbruch aber nicht schaffen, sind die Punkte weg. Also du hast nur die Wahl, so ein Mittelding zu machen zwischen zwei, drei Spielern, wo du das Gefühl hast, die werden richtig liefern und den Rest der Mannschaft preisgünstig zusammenstellen. Und das klappt bei mir nie.
Ja, aber ich muss auch sagen, nach wie vor, ich bin ja von jeder fachlicher Ahnung unbeleckt. Ne? Sehr meinungsstark, aber faktenschwach. Und ich merke einfach, das ist nicht mein Genre. Ich sag's leider so, wie es ist. Ich kann das nicht. Ich kann's nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch nur ansatzweise begreife, was da auf dem Spielfeld passiert. Bin mehr so der kulturelle Typ. Aber ich glaube, irgendjemand, einen von euch beiden habe ich noch überholt, ganz zum Schluss, ne?
Ja, mich.
Aber das ist so.
Soll ich mal zur allgemeinen,
Ich will mal zur allgemeinen
Mannschaft vorlesen?
Ja, das mach mal unbedingt. Aber vorher will ich nur mal sagen, es gibt doch immer dieses Experiment, dass du irgendwelche Affen im Zoo irgendwie moderne Kunst malen lässt und die dann in der Galerie ausstellst und kannst es auch nicht unterscheiden, so.
Genau. Das ist meine Mannschaft. Wie von Schimpansen aufgestellt. Also, pass auf. Ich habe im Tor Ramay. Heidenheim. Mhm. Leihspieler, wird Stammtorwart. Ich glaube, der wird gut. Dann habe ich eine Abwehr Rosenfelder, den habe ich letztes Jahr schon gehabt von Freiburg. Letztes Jahr war der noch billiger und hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Theat habe ich. Mhm. Dann Bauer von Augsburg, den kenne ich persönlich nicht, aber der war günstig. Und dann haben wir noch Sorg. Und dann habe ich im Mittelfeld Irvine von St. Pauli, weil ich den cool finde. Mhm. Dann haben wir Jan-Niklas Beste, letzte Saison krass underperformed. Ich glaube, der kann mehr. Vincenzo Grifo habe ich als meinen zweiteuersten Spieler genommen.
Ey, der allerbeste.
Und Nathai aus Stuttgart.
Der allerbeste. Grifo ist ein total geiler Typ. Menschlich, ja. Leistungstechnisch total guter Typ. Und eine Bank, wie wir sagen.
Ja, und im Sturm habe ich Werder Bremens Millioneneinkauf Mbangula von Juventus Turin. Und Woltemade habe ich im Sturm als meinen teuersten Spieler. Und als Ersatzstürmer habe ich Yusuf Poulsen.
Ja.
Und ansonsten habe ich aber nur drei günstige Spieler genommen, die wahrscheinlich nie irgendein Spiel machen werden. Aber diese Mannschaft wird, das wird nichts. Also ich muss da noch mal drüber gehen, über die Bücher.
Ey, wahrscheinlich bin ich so, ist das nicht so, dass es so an der Börse immer so Leute gibt, die dann einfach so Indexfonds kopieren? Vielleicht kopiere ich einfach deine Mannschaft und tausche nur ein, zwei Schaltstellen aus und sause dann an dir vorbei.
Also ich werde daran nochmal, glaube ich, ein bisschen ändern müssen.
Ja.
Vor allen Dingen, das Dumme ist ja, wenn man jetzt so früh die Mannschaft schon festlegt und du hast immer noch zwei, drei Spieler, die vielleicht noch verkauft werden, dann hast du natürlich komplett verschenkt. Also dann, eigentlich muss man bis zum letzten Moment warten. Aber pass mal auf, ich glaube, es gibt einen regen Schriftverkehr zwischen unserem Kollegen Frimpong Dimarenke und dem Kicker. Vielleicht holen wir ihn einfach mal rein.
Ja, aber Moment, wir holen ihn nicht einfach so rein, weil wir nämlich festgestellt haben, wenn er da einfach nur wie so ein Langzeitstudent durch die WG-Tür geschlurft kommt, dann ist das ja nicht so richtig geil. Wir haben gedacht, er braucht den großen Auftritt, er braucht den Hermelin-Mantel.
Er kommt jetzt immer über die Showtreppe und das klingt so.
Jetzt kommt Frimpong Timtom, Tom Tim Pomerenke, Tim Pomerenke, Frimpong Ding Dong, Tim Pomerenke.
Da ist er.
Im Sidestep, im Glitzeranzug, die Showtreppe runter. Ja,
hallo. Tim, schön dich zu sehen und schön dich zu hören. Du hast mit dem Kicker geschrieben, wegen des Managerspiels.
Ja. Moment. Ja. Wir müssen vorher noch mal kurz sagen, Frimpong ist hier wirklich runtergetänzelt, hat sich wie bei den Chippendales so die Hose weggerissen und ist jetzt auf so einem Podest und tanzt für uns. Die Zauberfee. Ja. Also du hast mit dem Kicker gesprochen und geschrieben. Erzähl mal.
Ich habe mit dem Kicker gesprochen und gesagt, das war doch eine total tolle Nummer. Das machen wir gern wieder. Aber bei uns mussten so viele draußen warten. Deswegen wollen wir mal gucken, ob wir dieses Jahr mit mehr Leuten antreten können.
Genau, es durften nur 1.000 mitmachen, ne?
Es durften 1.000 mitmachen. Wir würden gern noch ein bisschen länger die Tür offen lassen, mehr Leute reinholen. Wir sind da gerade in guten Gesprächen. Und dann hoffen wir, dass ihr auch alle wieder dabei seid. Wir schmeißen selbstverständlich erstmal alle raus. Und dann werden wir das neu besetzen.
Aber ab wann? Das muss man ja dazu sagen, ne? Ab wann kann man teilnehmen?
Ja, sobald wir das freischalten.
Sobald wir das freischalten. Eine neue Liga ist wie ein neues Leben, heißt es ja so wunderschön. Schaut einfach mal täglich auf unseren Instagram-Kanal, den wir ja auch viel mehr bespielen wollen, mit sehr viel Dödel-Content und sonstigen Informationen. Aber man muss ja auch mal sagen, das ist dann wie eine Großraumdisco, ne? So 1500 ja. Leute, das ist wie so ein Disco-Planet. Oder kennt ihr noch den Tarm-Center in Bochum?
Nein.
Nicht? Da gab es immer das so Schaumpartys. Das Tarm-Center. Du als 1Live und WDR4-DJ und Radio-DJ mag das möglicherweise. Also das Tarm-Center in Bochum. Da gab es auf jeden Fall immer Schaumpartys. Es gab Leute, die aus Bonn bei mir im Studium zu Schaumpartys in das Tarm-Center nach Bochum gereist sind. Das mal als Info. Gut.
Ja.
Okay.
Gut, also wir müssen noch einen Namen festlegen für die Liga.
Wie hieß die denn bisher?
Albanien, oder?
Ja, stimmt. Albanien. Ja. Das muss man uns mal sagen. Es gab durchaus, ich habe zwei Postkarten gekriegt von Leuten, die aus, was ist das, Griechenland oder Korfu, da kannst du nach Albanien rübergucken, glaube ich.
Mhm.
Ja. Und die sandten mir Nachrichten, wir gucken gerade nach Albanien rüber. Ich schrieb nur, super Leute. Hut ab, ihr Lieben. Ja. So, ja.
Aber wir haben doch jetzt auch alle Gags aus vor der Sommerpause ad acta gelegt, oder? Wir brauchen noch neue Gags jetzt mal.
Aber Dödel-Content ist ja zum Beispiel, möchte ich mal sagen,
Albanien darf auch nicht sterben.
Naja, also, und das ist ja, also ich meine, der Dödel-Content ist, möchte ich mal sagen, in Folge 3 geboren, als ich mich zum ersten Mal untenrum freigemacht habe. Also da bin ich schon der Meinung, dass wir manche tradierte Sache rübertragen sollten. Aber ich denke, wir sollten mal, auch hier Vorschläge würde ich einfach sagen. Liebe Freunde, schickt uns doch mal eure Vorschläge, wie sie klingen sollte, die neue Liga.
Ja.
Wir können sie einfach Grützbeutel nennen.
Ach so, dazu muss man erzählen, Grützbeutel. Gut, dass du es erwähnst. Also, es gibt ja viele, ich leite das mal fußballerisch ein. Es gibt ja viele Leute, die, also viele Fußballer, die sich operieren lassen müssen. Irgendwie mal ist der Meniskus morsch oder irgendwie es gibt einen Schambeinabriss und ähnliches. Hatte ich auch. Also, um mich für die neue Saison fit zu machen, war ich gestern unter Messer und habe mir einen sogenannten, das heißt fachmedizinisch Atherom, aber es heißt inoffiziell Grützbeutel. Und das klingt ganz schön fies. Das klingt ganz schön fies. Und es war eine fiese Operation. Ich bekam zunächst mit Leukoplast das Ohr weggebunden bis zum anderen Ohr. Und ich hatte einen etwas älteren Operateur, der die ganze Zeit so Geräusche machte. Oh, oder hm. Oh, how are you? Meinte der. Und ja, und das müssen wir einschicken. Fand ich alles nicht so schön, muss ich sagen. Jetzt habe ich 10 Tage, in denen ich quasi zwischen Leben und Tod schwanke. Und dann wird sich erweisen, ob ich überhaupt noch mit euch Podcast machen könnte. Vielleicht müsst ihr ganz alleine weitermachen.
Weil ich finde Grützbeutel einen guten Namen für die Liga, ehrlich gesagt.
Ja. Die Grützbeutel-Liga. Ja. Naja, also auf jeden Fall, was aber auch sehr, sehr schön war, war, dass ich hinterher einen riesigen Verband bekommen habe. Also ich habe jetzt, das kann man gar nicht sehen, vielleicht poste ich mein Bild, ich habe quasi so einen zweiten Kopf am Hals. So, ne? Und das ist das ist nicht schön anzugucken. Aber ich sag mal so, zum ersten Saisonspiel bin ich wieder fit. Also, nee, zum Pokalspiel. Nee, das Pokalspiel, das müssen wir kurz mal besprechen. Viele Leute haben uns ja angeschrieben, hier Arminia gegen Werder, Pokalspiel, nächstes Wochenende, das wird ja wieder quasi der Clash der Giganten, da treffen die beiden alten Dinosaurier wieder aufeinander. Also wir beide sind gemeint, Art. Das Blöde ist nur, wir sind beide unterwegs. Wir sind beide unterwegs. Du bist nicht da, ich bin nicht da. Was machen wir denn jetzt?
Ja, im Fernsehen gucken und dann vielleicht uns zusammenschalten, oder? Lustig.
Ja, es ist ein bisschen schade, finde ich. Also ich finde es von uns beide ein bisschen schade, dass wir so abknicken. Aber andererseits ist ja, man sollte, es heißt ja unter Geschichtswissenschaftlern, heißt es ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Farce. So. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir da jetzt nochmal hinkämen, es wäre nicht mehr so schön. Es wäre nicht mehr so schön. Ansgar ist ja Vater geworden.
Das war letztes Mal auch schon nicht schön.
Aber Ansgar kann ja auch nicht dabei sein, weil Ansgar Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal von hier aus, ne?
Ansgar, Mensch.
Ja, seine neuen Anrufbeantwortersprüche sind wahrscheinlich jetzt, bin bis 5 Uhr morgens beim Babyschwimmen zu erreichen oder so, kann ich mir vorstellen. Ja. So, naja, aber deswegen wird er auch nicht dabei sein und ordentlich mitsaufen. Insofern haben wir uns gedacht, wir sitzen mal beide vorm Fernseher.
Aber Ansgars Kind wird doch spätestens mit 3 Jahren Poolbillard spielen, oder?
Ja, Poolbillard, oder so. Ja, genau. Ja. Und kommt in eine Kneipe und der Kellner sagt, das Übliche, fragt er. So, glaube ich.
Ich muss euch eben ganz kurz erzählen, ich habe euch das vorhin schon erzählt, ich möchte aber diese Geschichte der Allgemeinheit auch nicht vorenthalten, weil wir gerade bei der Grützbeutel-OP waren. Ich habe mir mal im linken Ringfinger eine Art Geschwulst entfernen lassen müssen, weil mir da eine Ader geplatzt war und die hat sich dann so verkapselt, genau im Gelenk. Und war dann so dick und hart und es war nicht schön und das musste dann weggenommen werden. Und dann war das unter örtlicher Betäubung und ich habe dann so den Finger betäubt bekommen und dann aber so einen Sichtschutz davor bekommen, als der Operateur gerade dieses Ding rausgeschnitten hat. Und ich habe den dann währenddessen, als er es gerade aufgeschnitten hatte, gefragt, und wie sieht's aus? Und er sagte, ekelhaft. Das habe ich bis heute beeindruckt.
Ekelhaft. Ich habe ja
aber es ist alles wieder gut.
Ich habe doch auch mal erzählt, dass ich habe mir doch die Augen auch operieren lassen, ne? Ich hatte doch irgendwie einen grauen Star und
haben sie auch ein Auge mit Leukoplast zurückgebunden auf die andere Seite und andere haben sie operiert, ne?
Nein, aber das Geile war ja, dass außer mir nur sedierte Senioren in dem Raum waren, ne? Und ich kam mir wahnsinnig jung vor, weil das war echt so, wie gesagt, Sonnendeck auf der AIDA. Alle hockten dann in ihren Entspannungsstühlen, aber da war es eben so, dass ich so weggedämmert bin. Und das war diesmal ein bisschen fies, weil, wie gesagt, ich habe den Operateur gehört, der die ganze Zeit hat, oh, da geht ja noch um die Ecke, sagt er auch noch. Ups. Das geht ja auch noch um die Ecke, sagt er. Naja, gut, also ich will nur sagen, ehrlich gesagt, ich bin ein absoluter Freund der Vollnarkose. Aber es war so eine schicke Privatpraxis, weißt du, es war so, wo du das Gefühl hast, hier, nicht unser Lehrer Dr. Specht, sondern hier Dr. Brinkmann aus der Schwanzwaldklinik, wie man sagt ja früher. Schwanzwald. Das ist ein Pornotitel übrigens, die Schwanzwaldklinik.
Ja, oh.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Unser Podcast gewinnt ungemein durch diese Musik.
Ja, das finde ich aber auch. Nein, ich will nur sagen, es war eine sehr, sehr edle Privatklinik, aber wahrscheinlich kommt das böse Erwachen mit der Rechnung. Ich bin ja Privatpatient. Ja. Ich bin irgendwann mal Privatpatient gewesen. Ich weiß nicht, warum eigentlich. Man hat ja auch keine Vorteile. Man muss immer nur Geld zahlen und kommt vielleicht bei irgendeinem Proktologen mal ein bisschen früher dran. Aber ansonsten hat es nur Nachteile. Auf jeden Fall wird es eine horrende Rechnung werden. Und wie gesagt, möglicherweise ist dann 3-4 Wochen schon aus. Dann heißt es, na, schauen Sie sich schon mal an, Zentralfriedhof oder Sennefriedhof in Bielefeld. Zack.
Ja.
So.
Ich muss mir übrigens demnächst eine Zyste unter dem Augenlid wegmachen lassen. Das ist aber, kann ich aber beruhigt sein, oder?
Klassischer Bumatox. Oh, Zysten immer schlimm. Ja. Oder die sehen von außen, sehen die harmlos aus und dann wird erstmal tief in den Inneren eingeweidet. Da wird man fachgerecht ausgeweidet. Aufgebrochen, wie der Jäger sagt. Aber nochmal ganz kurz, wenn wir so bei den ganzen Vorschauen sind. Zweite Liga hat schon angefangen, dritte Liga hat schon angefangen. Und es gab so ein paar skurrile Sachen in der Sommerpause, wo man zwischendurch doch mal gedacht hat, hier, Pele Wollitz, ja, nach dem ersten Spiel mit der Cottbus schon wieder beim totalen Meltdown, ne? Pele ist schon wieder on fire, irgendwie Ruhepuls 270. Und was auch schön ist, ist 1860 München in der dritten Liga. Alle gejubelt, Hasan Ismaik, der Investor, streicht die Segel und eine integre Investorengruppe, die nicht genannt werden will, aber aus Familienbesitz besteht, die übernimmt jetzt. Und jetzt kommt Hasan Ismaik und sagt, ja, Pustekuchen, stimmt gar nicht, die kommen mir ein bisschen unseriös vor. Was aus dem Mund von Hasan Ismaik, möchte man sagen, durchaus ein bisschen komisch klingt, aber lustig. Dass er jetzt wieder nach wie vor da ist, wie so ein Untoter, ein Zombie.
Ja, aber interessante dritte Liga. 60 ist ja auch der Geheimfavoriten, weil sie unter anderem Kevin Volland geholt haben und
Niederlechner.
Und Niederlechner. Bin mal gespannt. Das Interessante ist ja übrigens, in der zweiten Liga gab es ja kein Unentschieden und in der dritten Liga gab es fast nur Unentschieden. Und in der dritten Liga ist ja der MSV Duisburg wieder da, eine von den Mannschaften, die gewonnen hat. Und es sind ja einige durchaus wirklich interessante Traditionsmannschaften. Cottbus ist, hast du eben Pele Wolles schon erwähnt, will oben dranbleiben. Rot-Weiß Essen hat Ambitionen, München 60 hat Ambitionen, Aachen hat Ambitionen. Osnabrück sicherlich auch. Osnabrück müssen wir auch noch drüber reden, ne? Die lustige Osnabrück-Geschichte.
Ja. Also, wir können ja mal kurz rekapitulieren. Der heißt Marco Antwerpen. Antwerpes war der Regierungspräsident, genau, der immer so Blitzermarathons gemacht hat, ne?
Ja.
Also kann mich noch erinnern als Nordrhein-Westfalen-Einwohner. Naja, Antwerpen, wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, ist das wohl so, dass er jetzt vom Sportgericht steht wegen Spielmanipulation und unsportlichem Verhalten. Ich habe es nicht so ganz genau verstanden, aber Hörensagen ist, dass er zwei Spieler, die später dann zum VfL Osnabrück wechseln sollten, vorher, die dann jetzt vielleicht bei Lohme oder irgendwie sowas in der Gegend irgendwie im Pokalfinale standen gegen den VfL Osnabrück, animiert haben soll, sich doch bitte schön krank zu melden, damit die in dem Spiel nicht aufhören.
Der eine war von Osnabrück ausgeliehen und der andere stand schon als Neuzugang in Osnabrück fest. Und der Antwerpen soll gesagt haben, spielt mal lieber nicht. Und sie haben aber doch gespielt und jeder hat ein Tor geschossen.
So, das ist natürlich auch eine ironische, bittere Pointe. Aber alleine, dass du als Trainer auf so eine Harakiri-Idee kommst, dich in die Hände von irgendwelchen Spielern begibst, die das natürlich auch ausplaudern können, überhaupt diese dämliche Nummer zu machen, zu sagen, spielt mal lieber nicht. Ey, für sowas Nonsensartiges wie dieses bescheuerte Pokalfinale, das kannst du ja auch so gewinnen, wenn du willst. Aber ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du so doof sein? Und wir haben ja alle ein bisschen gerätselt, warum ist der eigentlich fristlos gekündigt worden? Jetzt wissen wir es.
Ja.
Jetzt wissen wir
es. Aber es ist natürlich ein schwebendes Verfahren.
Aber das ist die beste. Ja.
Und man muss auch sagen, es gilt die Unrechtsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja,
die
Aber in dem Fall vielleicht auch die Unrechtsvermutung.
Aber man muss ja sagen, es ist für mich die beste dritte Liga aller Zeiten.
Ja.
So. Ich finde, es sind so viele geile Trupps dabei, bis auf die TSG Hoffenheim 2, die, glaube ich, immer drei Auswärtsfans mitbringen wird oder gar keinen, wie es bei zweiten Mannschaften immer so üblich ist. Es ist eine total geile Liga. Also ich finde es fast ein bisschen bedauerlich, dass Arminia da nicht mehr spielt und jedes zweite Spiel gewinnt oder jedes, weil ich nämlich übrigens nicht dran glaube, dass das halten wird bei Arminia, ne? Mit diesem, dass wir jetzt schon wieder Spitzenreiter und Tabellenführer sind. Ich glaube, dass das ist nicht von Dauer. Es ist nicht von Dauer. Wen siehst du da eigentlich in der zweiten Liga oben, Arndt?
Naja, Fortuna Düsseldorf hätte ich jetzt vorher gesagt. Ich habe auch letztes Jahr schon gesagt, Hertha war letztes Jahr auch schon nicht so gut. Ich bin mal gespannt. Also es sind einige Clubs to watch. Also Schalke glaube ich nicht, dass die gut genug sind, um oben dabei zu sein. Hannover finde ich total spannend. Die haben ja, glaube ich, 16 Neuzugänge, ne, in der Mannschaft.
Und nur geile Typen. Und ich sag, die haben gegen Kaiserslautern richtig, richtig gut gespielt, haben nur 1-0 gewonnen, was ein bisschen darüber hinwegtäuscht, wie überlegen die waren. Jetzt nicht so 340.000 Torchancen rausgespielt, aber richtig, richtig, richtig gute Truppe. Und Euphorie, das Stadion war ausverkauft in Hannover, ne? 49.000.
Ja, ich glaube, trotz des sehr schlechten Starts, dass der VfL Bochum oben mit auf jeden Fall unter den ersten drei landen wird. Und dann so, wie gesagt, dann hast du so Düsseldorf, Hannover, Hertha, das kann alles was werden. Karlsruhe ist auch immer irgendwie, Paderborn weißt du auch nie so genau, die sind immer so im Sog dann. Lautern hat das erste Spiel verloren, aber hat eigentlich auch immer die Ambition, oben dran zu sein. Also es wird eine spannende Liga. Sie ist nicht mehr so namhaft wie letztes Jahr, aber sie ist spannend.
Ich finde es ja auch spannend und du hast tatsächlich nicht Mannschaften, von denen du sagst, die müssen jetzt aber hoch. Also es gibt ein paar, wo der Druck immens hoch ist. Also Hertha BSC ist ja so ein Club, von dem du immer sagst, ey, was machen die bitte in der zweiten Liga? Die sind von der Ausstattung, was Anhänger, mitreisende Anhänger angeht, was den Kader angeht, wie viel Kohle die Leute da verdienen, mit Fabian Reese und Konsorten. Eigentlich müssten die deutlich besser spielen, als sie es auf Schalke gezeigt haben. Bei Schalke habe ich mich gefragt, ob da nicht trotz der ganzen Gurkensaisons, die sie hinter sich haben, trotz des ganzen Downgrades, was so Spielkultur angeht, ob das nicht mit dem neuen Trainer, der ja so ein klassischer Anfeuerer ist, ne? So ein Power-Typ, der immer gut gelaunt ist, so eine junge Variante von Hüb Stevens, ob der nicht möglicherweise zusammen mit einer Euphorie, die da im Publikum entstehen kann, ob das nicht einfach doch funktionieren kann. Alle sagen natürlich, wird nix und so, aber ich habe natürlich auch ein Herz für Schalke, aber ich glaube auch, dass die zumindest eine Überraschungsmannschaft werden können.
Ja, bin mal gespannt. Also so. Die Trainerentscheidung fand ich auch interessant. Also der macht einen guten Eindruck. Also.
Ja, man hätte ja auch Frank Kramer wiederholen können.
Hätte man auch. wir brauchen einen Jingle für Frank Kramer-Content, sehe ich jetzt schon.
Sollen wir das nicht auch mal machen? Also du könntest ja mal bis zum nächsten Mal, könntest du sehr, sehr gerne Frank Kramer nochmal
als Jingle würdigen. Warum baue ich das, ja. Pass auf, wir müssen dringend über Amateurvereine reden, aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir uns vorgenommen, dass wir Amateurvereine nach dem Zufallsprinzip würdigen werden, indem wir uns jede Woche einen auslosen, über den dann nächste Woche geredet wird. Wollen wir das einfach schon mal machen für die nächste Woche?
Das machen wir und Frimpong Timme Renke ist quasi unsere Losfee, ist unsere Maren Gilzer, die jetzt sagt, kannst du noch über das bei Glücksrad, dass man sich das ernst
wünscht? Wir haben uns schon geeinigt, dass du der Erste sein wirst, der einen Amateurligisten vorstellt oder einen Amateurverein. Das heißt also, Frimpong dreht gleich das Glücksrad und ich lese vor, wer rausgekommen ist.
Aber ganz kurz möchte ich vorhin nochmal sagen, ich habe eben nochmal eine wunderschöne Reminiszenz an die TV-Highlights der 90er Jahre. Kannst du dich noch erinnern, dass immer das Ernstel gewünscht wurde?
Ja. Klar.
Das Ernst, das waren die, glaube ich, die fünf häufigen Buchstaben, genau, E-R-N-S-T-L, ja, und dann sagte Fredrik Meissner oder Peter Bond sagten, das Ernstl. Fand ich immer sehr schön. Ist ein bisschen in meinem Gedächtnis geblieben, wie der Zonk, hinter Tor 3. Na gut, ist auch egal, jetzt dreht Maren Gilzer alias Frimpong Timme Renke am Glücksrad. Bist du bereit, Tim?
Na klar, ich bin die ganze Zeit schon bereit.
Ich freue mich jetzt schon. Mal gucken,
wer ist genervt bereit. Was für eine Frage. Ja. Ist bereit. Los geht's.
Und es ist der
FSV Zwickau. Ja, der FSV Zwickau. Liebe Freunde, es wird ja immer geredet, dass wir einen kleinen Osthau haben, also dass wir nicht so sehr in die neuen Bundesländer, wie wir gerne 35 Jahre nach der deutschen Einheit noch sagen, die neuen Bundesländer. Wir schauen nach Zwickau. Sachsenring Zwickau hieß das früher. Ich versuche mal gerade so die Erinnerungsbrocken zu sammeln, die mir einfallen. Gerd Schädlich war da, glaube ich, mal Trainer. Kann das sein? Gerd Schädlich?
Bestimmt.
Und ja. Ich weiß, dass es einen Vorgängerclub gab, Horch Zwickau, Autofirma, die, glaube ich, im Westen dann aufgespalten wurde und in Audi umgenannt wurde. Und jetzt, Fun Fact, das ist, glaube ich, die lateinische Variante von Horch. So, jetzt kommt ihr.
Ja. Also, FSV Zwickau, nächste Woche von dir vorgestellt. Wer wichtige Anmerkungen zu diesem Verein hat, kann uns gerne mailen. Das liest dann Frimpong durch für uns, unser Leserbriefonkel. Und wir haben noch ein ganz wichtiges zweites Thema, was auch mit Amateurfußball zu tun hat.
Das ist mal, möchte man sagen, eine Rampe, wie wir sonst noch aus der Lindenstraße kennen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir sind ja immer so nörgelnde Anhänger. Ja. Wir sind nörgelnde Anhänger, die spielen ja so scheiße. Wir haben gedacht, wir wollen mal die Rollen wechseln, wir wollen Sponsoren werden. Ja. Ne?
Wir wollen, dass eine Mannschaft irgendwo in Deutschland mit dem Zeigler und Köster Logo auf der Brust spielt. Also Zeigler und Köster als Trikotsponsor. Ich vermute da mal, dass die Voraussetzung ist, ihr habt noch keinen Trikotsponsor. Ansonsten könnte der ein bisschen grantig werden. Aber und es wird auch kein Geld fließen, aber wir starten euch aus mit totschicken Trikotsätzen mit unserem Logo von Zeigler und Köster als Sponsor und wir werden euch dann natürlich auch begleiten und wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch geht dann so in eurer Liga, welche immer das sein wird und wir brauchen dafür aber Mails, in denen ihr euch bewerbt und zwar mit drei Fragen, die wir von euch gerne beantwortet hätten. Die erste Frage ist, wie sieht es bei euch so aus? Also wo spielt ihr? Was ist das für ein Umfeld, in dem wir euch verorten müssen? Wie gut seid ihr? Und vor allen Dingen, was ist das Besondere an eurem Verein? Und dann vielleicht auch noch spektakuläre Spieler eures Kaders. Wenn ihr euren Verein so ein bisschen vorstellt und uns erklärt, dass ihr unbedingt wollt, dass wir euer Trikotsponsor werden, dann seid ihr in der Tüte oder in dem Sack und zwei Wochen habt ihr Zeit. In zwei Wochen wollen wir entscheiden, auf wessen Brust wir kommen. Wir sind selbst sehr aufgeregt. Also ich bin mal gespannt.
Und weißt du, was ich so eine total geile Vorstellung finde, dass wir dann trotz allem irgendwie mal zu dritt mal anreisen und dann so auch dieses unmögliche Gebaren von so Hauptsponsoren. Bisschen wie Dieter Krebs in Bang Bung Bang, ne? Will ich so ein Tuttenballett sehen wie letzte Woche, ne? Die rote Karte zahle ich und so. Das fände ich irgendwie schön.
Ja, das wäre eine unschöne Szene.
Müssen wir machen.
Ja.
Vielleicht schaffen wir es ja, die Trikots sogar selbst hinzubringen, wenn wir ganz viel Zeit haben und ganz viel Glück haben. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo der Verein sitzt. Aber schreibt doch mal bitte, wie gesagt, stellt euren Verein vor. Stellt bitte sicher, dass es okay ist, wenn wir auf eurer Brust stattfinden. Und beantwortet uns nur die Fragen, wie gut seid ihr? Was ist das Besondere an eurem Verein? Welches sind die Players to watch? Und wie sieht es bei euch so aus? Wie ist eure Spielstätte? Was müssen wir über euren Verein wissen? Und unser Traum ist im Übrigen, dass ihr einen Platzlautsprecher habt und in den knarzenden Boxen jeweils zu vernehmen ist, wir begrüßen zusammen mit unserem Trikotsponsor Zeigler und Köster alle Besucherinnen, alle 7 Besucherinnen und Besucher des heutigen Kreisliga B-Spiels. So muss das dann
sein. Und ich will natürlich das Eckenverhältnis sponsoren. Ja. Ich tue noch was drauf und dann gibt's noch das Eckenverhältnis und die Jugendsport-Werbewoche, die wird dann auch von uns gesponsert. Da gibt's noch einen Kasten Bier extra. Und das fände ich natürlich sehr, sehr schön, wenn möglicherweise die Mannschaft auch aufsteigt. Ich möchte auf jeden Fall einen übergewichtigen Mittelstürmer gerne haben.
Unbedingt.
Oder irgendwie so einen, der nie zum Training kommt, aber spielt und so ein Torgarant.
Aber auch ein gemütliches Vereinsheim, wo es Frikadellen gibt.
Ja, natürlich, klar. Ja. Und ein Platzwart, der gerne immer noch einen selber mittrinkt und dann hinterher zum Abkreiden marschiert.
Und in den Vereinsräumen muss es nach kaltem Rauch riechen und es müssen Wimpel an der Wand hängen. Also wir wollen das alles sehen. Ja, wir wollen das ganze Paket, wollen wir von euch. podcast@elffreunde.de ist unsere E-Mail, das landet dann alles bei Tim. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt, glaube ich, sind wir fast am Ende angekommen. Wir haben noch, wie man so sagt, traurige Chronistenpflicht. Wir müssen uns von 2 Menschen verabschieden, die in diesen Tagen verstorben sind. Zunächst mal Frank Mill.
Ja, Tim, was hast du gedacht bei Frank Mill? Frank Mill ist doch irgendwie so, das ist ein bisschen, du bist ja jünger, das ist nicht mehr ganz deine Generation. Also ich habe ja Frank Mill, das muss ich mal sagen, war der allererste, der auf eine Beschimpfung von mir auf der Alm reagiert hat.
Echt?
Also es hat mir nie irgendwie jemand reagiert, wenn Spieler irgendwie von mir beschimpft wurden durch den Zaun, hat niemand reagiert und Frankie Mill hat sich umgedreht und die Scheibenwischerbewegung gemacht.
Okay.
Ich fand das total super. Ich habe den ganzen Tag gefeiert. Ich fand's total gut.
Ja. Also die große Tragik von Frank Mill ist, dass wirklich immer sein Fehlschuss in München gezeigt wurde, obwohl das ein so fantastischer Stürmer war, der nun weitaus viel mehr zu bieten hatte als diesen einen Pfostenschuss. Frank Mill aus Bremer Sicht übrigens, vor allem als er in Gladbach gespielt hat, gefühlt haben wir jedes Spiel auf dem Bökelberg 4-1 verloren und Frank Mill hat immer 2 Tore geschossen. Was Otto Rehhagel dazu gebracht hat, irgendwann mal in der Pressekonferenz nach dem Spiel frustriert zu sagen, Frank Mill verarscht uns seit Jahren, wenn wir hierher kommen. Und so war es auch. Und es war ein ganz toller Bundesliga-Stürmer. Ich habe ihn auch interessanterweise bis letztes Jahr immer wieder gesehen bei diesem Oldenburger Veteranenturnier, wo ich immer im Januar bin. Da hat er als wirklich schon 60-Jähriger hat er mit sehr viel jüngeren Spielern gespielt und hatte aber einfach Bock dazu und hat sich irgendwann mal so die Hand gebrochen, weil er sich ein bisschen zu sehr eingesetzt hat. Also der hat immer noch bis zuletzt Bock gehabt, auf dem Platz zu stehen.
Ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich fand den vor allen Dingen immer einen wahnsinnig menschlichen Kicker. Also das war einer, der nie irgendwie Attitüde hatte, der nie irgendwie dachte, ich bin was Besseres, wenn du dich mit dem unterhalten hast, wenn Fans auf den zugekommen sind. Der hatte immer ein offenes Ohr. Und wenn man weiß, wie viele Leute so Fans eher als pestkranke Wegelagerer sehen, dann muss man das einfach so schätzen, dass der wirklich immer ein Mann des Volkes geblieben ist. Der hat uns oft Interviews gegeben, in denen er uns davon erzählt hat. Der hat ja auch erzählt, wie er, glaube ich, mit dieser Olympiamannschaft, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das 84 genau bei dieser Mannschaft dabei war und wo die sich beinahe mit Rolf Milser wohl geprügelt haben in der Kantine, fand ich eine sehr, sehr schöne 88. Geschichte, die er erzählt hat. Oder kann auch 88 gewesen sein. Auf jeden Fall irgendwie ein Mann des Volkes und es ist wirklich jammer schade, dass ihm nicht noch ein etwas längeres Leben beschieden war. Wie gesagt, ist jemand, der ja auch eigentlich, muss man sagen, der Held von Berlin des Pokalfinales war. Norbert Dickel lässt sich dafür immer sehr, sehr feiern, aber eigentlich war Frankie Mill mindestens genauso verantwortlich dafür, dass er den Pokal geholt haben, also quasi der Urknall der modernen Borussia. Das sollte man immer nicht vergessen. Und ich hoffe, dass die Vereine, ob es Gladbach war, ob es von dem Borussia Dortmund auch war, Fortuna Düsseldorf und andere, dass die ihm alle ein sehr ehrendes Angedenken bewahren, weil meiner Meinung nach einer der großen, auch Weltmeister 90, also einer der großen Fußballer der letzten Jahrzehnte.
Er hat auch noch ein ganz tolles Interview gegeben, das wurde heute schon irgendwo gepostet, als er bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat, wurde er gefragt, ob es stimmt, dass er nur noch spielt, was sein Sohn gesagt hat. Ich möchte eigentlich noch nicht, dass du aufhörst. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Also wenn mein Sohn nicht gesagt hätte, ich will, dass du noch spielst, dann wäre ich jetzt nicht bei Fortuna Düsseldorf. Und das war so, das ist seine letzte Station, seinem Jungen zuliebe. Eigentlich auch eine schöne Geschichte.
Ja.
Und dann, was mich persönlich auch sehr getroffen hat, Uli Potowski ist von uns gegangen. Am vergangenen Sonntag, im Alter von 73 Jahren, nach kurzer, schwerer Krankheit, wie man sagt. Jemand, den wir alle aus dem Fernsehen kannten und vor allem aus dem ersten Kapitel Privatfernsehen und Bundesliga. Das war diese sehr, sehr lange Abendshow Anpfiff, die er mit erfunden hat und die so klang. Und ich habe ihn noch als WDR-Radiokommentator kennengelernt, als Hörer. Dann hat er bei Anpfiff RTL wirklich, war er der Anchorman mit Günter Netzer zusammen als Experten in einer wirklich sehr, sehr abendfüllenden Sendung. Und er ist bis zuletzt bei Sky unter anderem tätig gewesen, hat einen Podcast gehabt. Und ich habe ihn immer nur aus dem Fernsehen gekannt und habe ihn dann aber vor 3-4 Jahren erst persönlich kennengelernt. Und kann nur das sagen, was alle sagen, ein sehr, sehr angenehmer, warmherziger und freundlicher Mensch.
Ja, und auch, wo wir gerade beim Thema Bodenhaftung waren, bei Frank Mill, jemand, der, glaube ich, auch so ein Herz für den Fußball hatte. Also bei mir ist er tatsächlich, weil ich jetzt nicht so ein Privatfernsehgucker war, trotz allem mit Anpfiff das erste Mal so richtig aufgeploppt. Diese Sendung, in der ja auch zum Beispiel Erika Berger sehr, sehr häufig zu Gast war, war eine Sendung, die, glaube ich, am Anfang nur von 1,9 Millionen Leuten überhaupt gesehen werden konnte. Insofern, glaube ich, war diese Sendung ja auch nicht so ganz, ganz lange auf dem Markt. Und dann wurde, glaube ich, der Samstag relativ schnell an die Sportschau zurückgegeben, bevor dann Reinhold Beckmann mit der Showtreppe und der roten Jeansjacke die Macht übernommen hat. Aber er war schon damals einer, der, glaube ich, relativ genau wusste, was die Leute wollten. Er sah natürlich immer abenteuerlich aus mit Mini-Pli und dieser Brille und diesem klassischen, sage ich mal so, diesem klassischen Autoscooter-Schick der 90er Jahre. Aber ich glaube, er war vor allem, und das hat man später auch zum Beispiel in dieser Mein-Stadion-Sendung, die er mit Esa Sedlacek zusammen gemacht hat, der war halt einfach, der gerne mit den Leuten geredet hat. Und das hat man gemerkt, finde ich, in jeder Sendung, in jedem Moment, wo der da war, der hatte einfach Bock drauf. Ich glaube nicht, dass zum Schluss alles so richtig super gelaufen ist für ihn. Ich glaube, er hat auch ein bisschen drunter gelitten, dass zum Schluss sein Typ nicht mehr ganz so gefragt war, wie es möglicherweise andere etwas telegenere Plaudertaschen dann im Privatfernsehen waren. Aber er ist dem Fußball immer verbunden gewesen. Und wenn du mal so ein bisschen guckst in die sozialen Medien, wenn du guckst, wer da alles trauert, wer da alles nochmal seine Erinnerungen teilt, dann merkt man, dass beide, und das ist möglicherweise das verbindende Band, Mill und Uli Potowski, beide so die Menschen berührt haben oder das Gefühl haben, da haben wir eine Wegstrecke gemeinsam gegangen.
Und er hat vor allem auch, fällt mir gerade noch ein, eine ganz tolle Kinderbuchserie geschrieben, Locke. Locke war die Figur seiner, und das habe ich meinem Sohn, habe ich die reihenweise vorgelesen, diese Bücher, und sie waren echt toll. Also er hat wirklich viele Talente gehabt. Tim, du wolltest irgendwas sagen.
Ja, ich habe Uli Potowski tatsächlich mal Anfang der 90er bei so einem Benefiz-Hallencup in Lübeck getroffen. Da war ich noch ganz klein und war auf Autogrammjagd. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich ihn nach einem Autogramm gefragt habe und er unglaublich freundlich war und so eine kleine Karikatur von sich selbst gezeichnet hat als Autogramm. Das war ganz, ganz schön. Das hatte ich auch noch ganz lange aufbewahrt.
Sowas finde ich super. Mhm. Sowas finde ich super, wenn die Leute noch so ein kleines bisschen was Besonderes machen, ne? Hast du die noch?
Ja. Nee, ich glaube, ich habe sie nicht mehr.
Ich war mit ihm bei Facebook befreundet, wir haben uns ganz oft geschrieben und was ich mag, ist immer, wenn du Menschen, die eigentlich schon so ein langes Leben hinter sich haben und so viel erlebt haben, wenn die trotzdem noch so eine kindliche Begeisterung haben für Fußball und für viele Dinge. Und das hast du ihm einfach angemerkt, dass der wirklich viele Sachen total euphorisch kommentiert hat und echt voll dabei war und einen sehr gesunden Blick hatte auf den Fußball. Ich glaube, bei Schalke traut man besonders, weil er war Schalker er fehlt, er wird fehlen, echt.
Definitiv. Und das mag ein bisschen boomerig klingen, wenn wir sagen, da haben wir noch auf Facebook waren wir befreundet, immer nicht bei ICQ oder bei StudiVZ, aber da gibt's so ein paar alte Herren, die sehr, sehr gerne noch ihre Erinnerungen teilen mit anderen. Das lohnt sich immer mal wieder und Uli Potowski war einer von ihnen. Liebe Freunde, wir blicken zurück auf eine erste Sendung. Du hast ja vorher gesagt, die wird so mittel. Ich fand sie ein bisschen besser als mittel. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, euch wiederzuhören. Wir haben so viele Projekte, so viele Sachen. Lothar Schätzler will gar nicht mehr von Anfang, aber ich greife demnächst mal zum Hörer.
Bestimmt machst du das.
Natürlich. Wir werden eine Mannschaft ausstatten. Liebe Freunde, bewerbt euch sehr, sehr gerne. Wer auch Lust hat aufs Managerspiel und noch einen besseren Namen als den Grützbeutel habt, bitte meldet euch auch sehr, sehr gerne dazu. Wir werden sehr, sehr viele Sachen immer mal wieder einspielen. Sowohl natürlich unser sich drehendes Glücksrad. Wir werden Sachen verlosen. Wir werden natürlich auch wieder sehr, sehr waghalsige Prognosen loswerden. Aber all das wieder in der nächsten Woche, jetzt wieder regelmäßig. Ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht, liebe Freunde.
Es ist total schön mit euch.
Ja. So. Wir sind wieder
Tim, da. Tim, was hast du dazu?
Ja. Ich freue mich sehr. Ich hatte ja gar keinen Sommer. Ich habe ja den ganzen Sommer auch eure Post geschreddert. Ich bin ja jetzt erst wieder fertig geworden. Schickt uns Mails, schickt uns Top-Listen-Vorschläge.
Werdet Trikotsponsor, beziehungsweise wir werden euer Trikotsponsor. Bewerbt euch, ganz wichtig.
Flutet uns mit Post.
Ja. So nehme ich. Ja. So. Schickt uns Pornofilme.
Ja.
Für mich. Einfach für meine Bibliothek. Nur zur Ansicht.
Du hast sie kopiert, du Schwein. So.
Ja. Du hast sie kopiert, du Schwein. Ey, nach wie vor der Satz meiner Jugend. Ja. Gibst du mir bitte die Hefte wieder?
Nächste Woche ist schon fast Pokal. Dann hören wir uns wieder.
Ja, ja. Du hast sie kopiert, du Schwein. Ja. Schöner Sendungstitel eigentlich, ne?
Ja.
Ciao.
Ciao.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.